Mozilla fragt. Der Kontext-Podcast.
Herr Dr. Leibing, zunächst mal vielen Dank, dass Sie mich in Ihren heiligen Hallen hier empfangen. Sie waren Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Präsident des Statistischen Landesamtes, Landtagsdirektor. Sie waren auf allen Ebenen für das Land aktiv und Sie waren 57 Jahre zusammen mit Ihrer Frau Mitglied der Christlich-Demokratischen Union. Und nun schreiben Sie mit einem an Ihren Landesvorsitzenden, den Herrn Strobel, jetzt reicht's. Warum?
Also in der Tat, ich bin aus Überzeugung Mitglied der CDU geworden. Auch von meinem Elternhaus war ich entsprechend sozusagen vorbereitet. Mein Vater war auch CDU-Mitglied und Gründer damals, parlamentarisch tätig. Ich habe während meiner ersten Zeit großartige Persönlichkeiten kennengelernt in der CDU. Ich habe noch persönlich Ludwig Erhard erlebt. Ich habe Gebhard Müller erlebt, eine große moralische Gestalt in dem Land. Ich habe Robert Gleichow erlebt. Ich habe Wilhelm Hahn erlebt und Manfred Rommel zum Beispiel, Gerhard Weiser. Also das waren alles großartige Fachleute, Politiker par excellence und menschliche Größen. Das hat Spaß gemacht, das hat Freude gemacht, mit denen zusammen sozusagen in der CDU zu arbeiten. Das hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte, muss ich sagen, schon geändert, weil ja die politische Garde eine andere geworden ist und weil die politische Garde offensichtlich auch nicht die Kraft hat, Zeichen zu setzen, die für die Zukunft gelten. Ich rede jetzt nur von der CDU.
Ja.
Also es gibt schon lange Aufgaben, die man dringend annehmen und wahrnehmen sollte. Ich denke jetzt einfach an die Ökologie. Späth hat zum Beispiel schon immer davon gesprochen, von der Versöhnung von Ökologie und Ökonomie. Das war eine Erfindung von Lothar Späth, die Versöhnungstheorie von diesen beiden. Aber die CDU hat dann nicht die Kraft gehabt, das Umweltthema wirklich engagiert und intensiv aufzunehmen. Das hat man den Grünen überlassen danach. Deshalb sind die überhaupt möglich gewesen. Hätte die CDU in der Tat das Thema aufgegriffen, dann wäre es besser gewesen. Und mit der Technologie ist es genauso. Also die Frage, die CDU hat ja ein ganz wertvolles Pfand gehabt in der sozialen Marktwirtschaft. Nicht? Das war ein Exportschlager von Ludwig Erhard. Und diese soziale Marktwirtschaft, die ist eigentlich heute noch ein Edelstein unter den Ökonomen und ökonomischen Theorien. Aber nur dann, wenn man sie auch praktiziert und wenn man sie auch umsetzt. Und ich meine, die Union hat im Laufe der letzten 20 Jahre in der Tat die soziale Marktwirtschaft abgewirtschaftet, weil man in der Tat aus dieser Marktwirtschaft zum großen Teil Oligopole gemacht hat. Man hat Kartellaufgaben nicht mehr ernsthaft wahrgenommen, die Erhard ein ganz großes Anliegen war. Also wir haben viele Marktbereiche, die keinen, oder Wirtschaftsbereiche, die keinen Markt mehr darstellen, sondern wo Oligopole sozusagen den Markt bestimmen, das Geschehen bestimmen. Erst vor wenigen Tagen haben jetzt große Automobilunternehmen, ist ihnen eine Kartellstrafe angedroht worden vom Bundeskartellamt. Also man hat hier lange Zeit in der Tat dieser soziale Marktwirtschaft nicht Rechnung getragen.
Die soziale Marktwirtschaft war ja eigentlich von Erhard und Co. dafür dagedacht, dass der Kapitalismus eben nicht einseitig denen nützt, die Befugnisse haben, sondern auch denen, die für sie arbeiten.
So
und
ist es.
So wenn ist das nicht so ist, dann leidet die soziale Gerechtigkeit.
Ja. Und das ist leider so, also man hat hier viel zu sehr dem Kapitalismus gefrönt und viel zu wenig in der Tat der breiten Masse im sozialen Bereich. Also das ist ein Defizit und ich muss sagen, deutlich wird das zum Beispiel auch in der Agrarpolitik. Wir haben einen großen Niedergang.
Da kennen Sie sich aus, Sie kommen aus einem bäuerlichen Haushalt. Ne?
Also Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind jedes Jahr 3% etwa im Durchschnitt der Betriebe verschwunden. Das heißt, in 10 Jahren ist ein Drittel weg. Ich habe das auch dem Strobel geschrieben, wie stark dieser Niedergang ist. Das muss man sehen, das sind aber alles bäuerliche Existenzen, das sind Familienbetriebe gewesen, das sind ja, Wirtschaftseinheiten gewesen und die sind in der sogenannten Strukturwandelgeschichte zu Großbetrieben, zu großen Agrargesellschaften geworden. Die haben aber mit dem bäuerlichen Betrieb nichts
zu tun. Aber es hat auch mit der falschen Art der Förderung zu tun. Ne? Ja. Wenn man dann nur die Fläche fördert, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Kleinen aufgeben müssen.
So ist es. Nichts kommt von allein, sondern das ist alles, und nicht nur vom normalen Marktgeschehen, sondern das ist alles noch nur staatlich gefördert worden, dummerweise, und von der CDU vor allem und von dem Bauernverband auch noch. Nicht? Der Letzte merkt es zwischenzeitlich, dass er so viele Existenzen kaputt gemacht hat, dass er um seine Existenz bangen muss, der Bauernverband, weil die Mitglieder wegfallen. Also
Nein, ja, aber der Bauernverband vertritt ja auch gar nicht alle Mitglieder, sondern eben nur die Großen.
Und ich erinnere mich an ein Gespräch in Stuttgart, da zwischen der CDU-Fraktion und dem Bauernverband nach einer Sitzung haben beide übereinstimmend erklärt, wir haben vollständige Übereinstimmung in unseren politischen Vorstellungen. Also die CDU hat sich zum Vasallen gemacht des Bauernverbandes und den bäuerlichen Betrieb total vernachlässigt.
Ja, ja. Sie beklagen, das haben Sie eben auch angesprochen, die Betrügereien nicht nur in der Automobilbranche, sondern zum Beispiel auch in der Finanzwirtschaft, was da alles vorgekommen ist. Bei Ihnen gipfelt dann auch in dem Brief an den Herrn Strobel, das in dem Vorwurf, das lasse doch Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit aufkommen. Das ist natürlich schon, das geht an die Substanz.
Das ist richtig. Also wir betonen ja immer in den Sonntagsreden vom Rechtsstaat. Und das ist auch gut so. Nur am Montag muss man das eben machen. Es reicht nicht aus, wenn es in der Verfassung steht und wenn man am Montag das Gegenteil macht.
Also ich erinnere, warum kann man denn das Gegenteil machen, wenn das anders in der Verfassung steht?
Weil niemand da ist, der die Finger in die Wunde legt und der das öffentlich ausspricht. Ich erinnere mich an einen Präsidenten oder Abteilungsleiter des Umweltbundesamtes, der hat vor 1-2 Jahren mal im Fernsehen gesagt, in dieser Republik wird doch nichts mehr kontrolliert. Und das in Bezug auf die Abgas- und Verbrauchswerte, zum Beispiel Automobilindustrie, es wird nichts mehr kontrolliert. Und wir haben hier in unserem Land, in anderen Ländern ist es vielleicht aber, die schlimmsten Fälle im Jugendschutz und in dem Tierschutz. Katastrophale Zustände, und ich behaupte, das wäre nicht denkbar, wenn diese nachgeordneten Instanzen nicht den Eindruck haben, das wird von der politischen Obrigkeit wenigstens geduldet. Mhm. Also man muss Gesetze nicht nur lesen, sondern umsetzen und durchsetzen, das heißt sanktionieren. Das gilt im Jugendamt, das passieren schlimmste Vorgänge im Jugendschutz und im Tierschutz. Das ist ganz katastrophal.
Ja, das Tierwohl-Label klingt so toll, was Frau Klöckner da rausgebracht hat. Ja. Aber was in Ihrem Tierwohl-Label noch möglich ist, das wollen wir alle ja nicht sehen, wie es den Tieren da geht. Ne?
So ist es, wobei der Rechnungshof in jüngster Zeit einen tollen Vorschlag gemacht hat. Man könnte den ganzen Quatsch abschaffen, sondern die Regierung, die Gesetz, das Parlament sollte die Normen erhöhen.
Ja, natürlich.
Und schauen, dass
Tiere müssen so und so gehalten werden, dann gehen die Preise von alleine rauf.
Dann ist alles okay. Ja, ja. Nicht? Dann brauchen wir den ganzen Quatsch nicht.
Nein, das wäre alles sehr einfach zu handeln. Ja. Sagen Sie, die Autobranche, noch ein letztes Wort dazu, hat ja nun erwiesenermaßen über viele Jahre einfach betrogen, die Menschen hintergangen. Ja. Warum werden die dafür nicht entsprechend zur Rechenschaft gezogen? Können Sie sich vorstellen, dass in einem Ministerium oder auch in einem Wirtschaftsbetrieb der Chef nicht davon gewusst hat, wenn lauter Sachen verkauft werden, die eigentlich gar nicht erlaubt sind? Kann das gegen den obersten Manager, den Vorstandsvorsitzenden passieren?
Also ich kann mir das nicht vorstellen. Und wenn es so wäre, dann muss ich sagen, dann hat er seinen Laden nicht im Griff. Also die zwei Möglichkeiten gibt es. Ich muss außerdem noch sagen, also jetzt zum Zusammenhang mit der Elektromobilität, ich habe vor fast 30 Jahren dem zuständigen Vorstandschef von Daimler-Benz gebeten, er möge mir einen Elektro-Daimler verkaufen als Land.
Ja.
Und der damalige Vorstandsmitglied hat mir das sofort gesagt, aber selbstverständlich, Leibing kriegst du. 3 Wochen später kriege ich einen Anruf, Daimler ist nicht in der Lage, das Auto zu liefern. Also das nur so am Passant.
Ja.
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn, wie gesagt, dann stimmt es im Laden nicht.
Ja. Sie haben ganz viele Sachen noch aufgezählt in Ihrem Brief. Das Lieferkettengesetz zum Beispiel wird ja von der Union gebremst. Die Agrarpolitik sei eine Sünde. Fridays for Future hat man quasi im Abseits stehen lassen. Das sind Dinge, die sich jetzt zwar zugespitzt haben, aber das hat sich im Laufe der Jahre schon so langsam entwickelt. Wieso haben Sie 57 Jahre in der CDU ausgehalten?
Ja, das ist eine gute, weil es nicht einfach ist, sozusagen mit einer Idee sozusagen so zu brechen. Man nimmt das ja nicht auf die leichte Schulter, wenn man sich irgendwo hineinbegibt und nachher wieder zurückzieht, ja, zum einen. Und zum zweiten versucht man ja immer noch mit Engelszungen zu reden und die Leute zur Vernunft zu bringen. Also es kann mir niemand vorwerfen, ich hätte mit meinen Meinungen hinterm Berg gehalten. Ein Bekannter hat mir jetzt im Zusammenhang mit meinem Austritt jetzt erklärt, ich hätte doch noch weiter kämpfen können. Nicht nur habe ich das 57 Jahre gemacht, ich habe nahezu zu allen Bereichen, ich sag mal so, meine Meinung öffentlich kundgetan.
Und das war nicht immer die Parteimeinung?
Das war nicht mal, ja, so ist es, ja, ohne großen Erfolg. Manches sickert jetzt langsam durch, in der Agrarförderung scheint es ein bisschen besser zu werden, oder wenn ich auch eine ganz, ganz tolle Geschichte war, war die Frage in der Verkehrsgeschichte.
Leibing will Verkehrspolitik nicht korrigieren, hieß es schon im Jahre 2000.
Ja.
Tja, also man hat nicht auf Sie gehört, das haben Sie jetzt davon, jetzt sind Sie von der Stange gegangen.
Ich bin, manches zeigt sich, dass es richtig war und insofern fühlt man sich bestätigt,
ja,
und kann guten Gewissens sagen, ich habe es doch damals schon gesagt.
Ja.
Das tut gut, wenn man das...
Das verstehe ich, ja.
Aber mehr ist halt nicht drin.
Ist die CDU noch reformfähig?
Nein, gar keine Frage.
Gut, dann wird, das war so ein klares Nein, da konnte ich jetzt gar nicht nachfragen. Ja. Wird das mit Laschet jetzt auch nicht besser?
Nein, allein man kann das nicht machen. Also, weil das nicht nur eine Frage der Spitze ist. Also das Dilemma geht nicht, und nicht nur im Landesverband, geht bis runter zu den Kreisverbänden, bis zu den, ja, Abgeordneten, ja, bis runter. Nein, diese Partei, die ist schlichtweg ausgelaugt, ideenlos, da ist niemand da. Können Sie sich vorstellen, dass ein junger Mensch noch zur Jungen Union geht? Also ich kenne die Partei 57
Jahre. Gibt es sicher, manche aus Überzeugung, manche aus Karrieregründen.
Nein, auch nein, also aus Überzeugung gibt es nicht mehr. Es, ach so, gibt einige noch, die nur gehen aus Karrieregründen, aber aus Überzeugung, das spreche ich denen alle ab. Die wenigen, die noch dazukommen, aha, die anderen sind schon lange ab.
Verstehe.
Ich, ja, habe erlebt, wo es gute junge Unionisten gab. Nicht, das war die Zeit von Heiner Geißler, von Manfred Rommel.
Geißler hat aber auch eine Weile gebraucht, bis er auf die richtige Idee kam.
Von Meyer Vorfelder, da gab es eine gute, stramme Mannschaft hier in Baden-Württemberg, die Jungen Union. Die haben aber auch eine gescheite Ausbildung gehabt und die haben auch eine, ja, Idee gehabt und wollten was bewegen. Aber wo sind die Ideen heute? Da fehlt der Geist.
Sie prügeln natürlich jetzt auf die Partei, an der Sie angehört haben, zu der Sie den größten Bezug haben, das ist verständlich. Sehen Sie eine Partei, die es besser macht?
Bitte?
Welche Partei macht es richtig?
Die Grünen, eindeutig.
Aus Überzeugung?
Aus Überzeugung machen die das besser. Ich meine, an dem Thema jetzt in den Koalitionsverhandlungen ist ja auch deutlich geworden und die CDU behauptet es auch, dass sie der Ökologie sehr, sehr nahe steht und das eigentlich schon in ihrem Grundsatzprogramm hätte.
Nicht, ja, das sagen Sie jetzt, weil Sie gemerkt haben, dass man mit den Themen so Erfolg hat. Ne?
So ist es. Ja. So ist es. Also das hätten Sie schon längst machen können.
Ja.
Und man war dagegen. Also ich erinnere mich noch, es gab Parteitagsbeschluss der CDU mit dem Ergebnis, dass man einer renommierten Umweltorganisation das Steuerprivileg abschaffen soll, nehmen sollte. Nicht?
Die Umwelthilfe?
Ja.
Ja.
Also das
der
ist
Herr Röschen,
das,
bei den vielen Prozessen.
Das haut ja dem fast den Boden raus. Nicht? Ein Parteitag, da kann einer mal auf diese irre Idee kommen, aber doch nicht, ja, ein Parteitag.
Ja.
Nein.
Ja, werden Sie noch Mitglied bei den Grünen?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Aber es wäre, wenn ich jetzt an die zwei denke, die jetzt die Spitze haben, könnte es mir also leicht fallen. Keine Frage.
Meinen Sie jetzt im Land oder im Bund?
Im Bund. Das sind beides gute Leute. Der Habeck ist ein hervorragender Mann und die Annalena Baerbock auch. Die haben Geist, die haben Sprit, die haben Ideen. Die sind mit Herzblut dabei. Sowas.
Sagen Sie, auf Ihren Austritt, der auch in der Zeitung stand, wann Sie einem Journalisten das auch erzählt haben. Welches Echo haben Sie drauf gekriegt? Von Bekannten oder auch von der Spitze oder Mitgliedern der Partei, auf die Sie vielleicht auch Wert legen, auf irgendein Urteil?
Also von der Parteispitze, da bin ich aber in guter Gesellschaft. Ich kenne einige andere Zeitgenossen, die auch ausgetreten sind, die es nicht so publik gemacht haben wie ich. Die haben sich jetzt bei mir gemeldet, weil sie mir das nie zugetraut hätten und haben gesagt, ich bin vor drei Jahren auch ausgetreten. Ja. Aber vom Strobel oder von der Parteileitung haben wir keinerlei Reaktion bekommen. Und ich natürlich auch nicht. Aber das ist nicht sozusagen, was ich besonders beklage.
Und das haben Sie jetzt auch nicht zwangsläufig erwartet?
Nein, habe ich eigentlich nicht erwartet. Nein. Schlimm ist, dass ich nie gefragt wurde, nach meinen öffentlichen Äußerungen, ob ich das nicht einmal in der Partei oder in einer Veranstaltung, in einem Gremium sozusagen vertreten könnte. Ich habe ja vieles kritisiert. Nein, ich nicht. Die einzigen, die offen waren, aber die waren nicht im Sinne einer Kritik, das war die Frauenunion. Die hat im Zusammenhang mit dieser Unterrepräsentanz der Frauen mich gebeten, ob ich nicht mal so bereit wäre und das mal sozusagen wissenschaftlich als Statistiker sozusagen untermauern könnte, ob diese Forderung nach mehr Frauen gerechtfertigt wäre. Das war aber keine Kritik, sondern das war eine Frage nach der Hilfe. Ja. Aber bei der CDU selbst hat niemand nach dem Dilemma mit der Verkehrspolitik bis zum heutigen Tag, das ist eine Katastrophe,
weil Sie den Frauenanteil gerade erwähnt haben, das steht ja explizit in Ihrem Austrittsbrief auch drin, zum Beispiel Parlamentsreform, Altersvorsorge, Frauenanteil, Klammer auf, beschämend und dumm, Klammer zu. Das ist das, was Sie der CDU da vorwerfen. Und was für Ihre Vita spricht, Sie haben ja auch im Landtag gearbeitet als Landtagsdirektor und da wird man ja berufen, wenn alle Parteien einverstanden sind. Und das zeichnet Sie, glaube ich, aus, dass Sie vielleicht auch, weil sie ihrer eigenen Partei immer die Stirn geboten haben, von den anderen Parteien anerkannt wurden. Also da sind sie einstimmig gewählt worden, wenn es drauf ankam. Da haben alle mitgestimmt und sagen, der ist zwar in der CDU, aber den vertragen wir.
Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass manche das nachher bereut haben, dass sie für mich waren. Nicht aus der Opposition heraus, sondern eher aus den eigenen. Ich habe ja auch da manches kritisch angemerkt und habe ja auch beklagt, dass der Landtag seine Rechte nicht hinreichend wahrnimmt. Gegen die Regierung, gegenüber der Regierung zum Beispiel. Das ist ein wichtiges verfassungsrechtmäßiges Organ. Das hat eine Aufgabe. Vor allem auch die Aufgabe der Kontrolle der Regierung, auch wenn man der gleichen Partei angehört. Nicht? Das habe ich nachhaltig kritisiert. Ich habe kritisiert diese Gier auch im Abgeordnetenbereich, auch die Frage der Parlamentsreform, die Frage der, ja, ich habe gesagt, der Landtag muss mehr öffentlich tagen, mehr Öffentlichkeit. Das habe ich alles kritisiert und das hat vielen natürlich nicht gefallen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass die nachher sich etwas gewundert haben, dass sie da den Lehmann gewählt haben.
Wenn Abgeordnete darüber abstimmen müssen, ob es in Zukunft weniger Abgeordnete gibt, das heißt ihren eigenen Beruf abschaffen oder ob man die eigene Altersvorsorge in Frage stellt, ist dann auch schwierig. Ne? Entweder man ist ehrlich dem Gesamtgemeinwesen gegenüber oder man denkt an sich.
Ja.
Und da haben halt viele an sich gedacht.
Ja, erschreckend viele.
Ja, und
aber es gibt, ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, es gäbe nur negative Beispiele. Es gibt sicherlich auch heute den einen oder anderen positiven Abgeordneten, die man sagt. Nur, wenn ich an die vorhin genannten denke, dem Manfred Rommel, dem Gerhard Weiser, dem Gebhard Müller, dem Gleichhof, wäre vieles, was heute sozusagen alltäglich ist, nie und nimmer passiert. Von den Plagiatsgeschichten bis zu den Maskengeschichten.
Also ist auch ein Führungsproblem, der Leute die ganze Runde.
Ja, natürlich. Ja. Also das ist undenkbar. Ich kenne die vorhin genannten, alle ganz persönlich, hautnah. Da wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, dem Manfred Rommel, dem Gerhard Weiser, dem Gleichhof, dem Gebhard Müller etwas so zu unterstellen. Und heute erleben wir das mit den Kameraden.
Ja, ja.
Das kann nicht wahr sein.
Wird es nochmal besser oder haben Sie die Hoffnung aufgegeben?
In der CDU kann es nicht besser werden, das glaube ich nicht. Weil
ich dachte, es könnte nur besser werden.
Nein, in der Jungen Union, da ist nicht mehr viel da. Und die, die da sind, die leben aufgrund ihrer dünnen Ausbildung, das ist eben auch so eine Geschichte, die vorhin genannten Leute haben alle eine Hochschulausbildung, eine Universitätsausbildung und heute haben sie eine Schmalspurausbildung, nämlich die der Jungen Union.
Man kann aber auch ein guter Politiker sein, ohne Doktor oder Professor zu sein, oder?
Keine Frage, ja. Keine Frage. Da gibt es auch große Beispiele, ja. Keine Frage. Aber heute arbeitet man nicht nach der Leistung, nach dem Wissen, nach dem Können, nach dem Wollen, sondern nach den Netzwerken.
Ja,
man ersetzt Leistung und Wissen und Wollen durch Netzwerke. Früher sagte man im Schwäbischen Federleswirtschaft.
Ja, die gab es aber schon mal spät. Ne?
Ja, natürlich.
Ja. Ich kann jetzt nur hoffen, nach dem, was ich alles von Ihnen erfahren habe, dass zumindest das, was Sie gesagt haben, auf offene Ohren trifft, dass es ein paar Leute gibt, die nicht nur was zu sagen haben, sondern jetzt auch was zu hören kriegen und es sich im Hirn mal ein bisschen überlegen. Was dann daraus wird, muss man ja abwarten. Aber ich kriege jetzt keinen positiven Abschlusssatz von Ihnen. Ne? Der Optimismus ist Ihnen abhanden gekommen.
Ich hätte nichts dagegen, wenn das auf fruchtbaren Boden fallen würde, was ich gesagt habe. Nur meine Erfahrung der 57 Jahre, und ich habe viele Beispiele, ich hätte fast alle Fachbereiche nennen, wo ich gesagt habe, das müsste eigentlich anders gemacht werden, von der Familienpolitik bis zur Ausbildung. Wissen Sie, bei der Ausbildung, es findet keine Ausbildung in Ethik mehr statt. Die ist rein materialistisch-kapitalistisch. Es wird nur noch gefragt, was bringt es mir in der Union? Was bringt es mir ganz persönlich, materiell? Aber insofern bin ich nahe bei Julian Nida Rümeli, nicht? Er klagt ein und zu Recht hat den fehlenden humanitären Geist. Und ich habe immer in meinen Sonntagsreden davon geredet, dass bei uns in dieser Republik niemand zur Demokratie erzogen wird. Es findet keine Erziehung zum Demokraten statt. Das heißt, zum Streit in der Union wird sowieso nicht gestritten, im positiven Sinn. Also,
ja, geprügelt statt
so diskutiert. Ist es, ja. Ne? Ja. Nein, Auseinandersetzung, nein. Und insofern bin ich da sehr skeptisch. Das kann eigentlich, wäre ein Wunder, wenn das passieren würde.
Herr Leibing, ich habe Ihnen gerne zugehört und wünsche Ihnen und mir, dass es anderen auch so geht und Ihnen noch andere zuhören. Vielen Dank für das Gespräch.
Herr Silber, ich weiß nicht, ob ich Sie jetzt sozusagen hinreichen. Darf ich nochmal?
Ich kriege noch ein Tässchen Kaffee, das ist wunderbar.
Silber sagt. Der Kontext-Podcast.